Eva Schulz, als Medienprofi, wie sieht denn Ihr Tag so aus? Wie stehen Sie morgens auf? Wie informieren Sie sich?
Das hat sich vor einem guten Jahr geändert, weil ich Frühjahr 2017 mal 2 Wochen lang durch Deutschland gereist bin und junge Leute gefragt habe, wie die sich informieren. Und daraufhin habe ich mein Informationsverhalten auch ein bisschen angepasst, weil ich dem ähnlich sein wollte. Als Journalistin liest man ja irgendwie ganz viel und 15 Medien gleichzeitig und so. Und ich habe festgestellt, dass ganz viele Menschen unter 30 sehr viel Radio hören. Und seitdem höre ich morgens viel Radio und höre mehrere Nachrichten von verschiedenen Sendern.
Ah ja, und ja. Sie gehen aber nicht in die sozialen Netzwerke.
Doch, natürlich. Also ja, das läuft ehrlich gesagt für mich nicht unter der reinen Information, sondern da kommt ja dann alles zusammen. Also
das
natürlich, da geht der erste Blick aufs Handy und dann werden einmal alle sozialen Netzwerke gecheckt. Und das ist aber ja sowohl Information als auch, was haben meine Freunde die Nacht über gemacht und was ist da sonst noch alles passiert und reingekommen.
Und wo sind Sie da so?
Naja, Facebook ist ja schon auch das Hauptmedium, auf dem ich unterwegs bin als Journalistin mit Deutschland 3000 und dem Format, das ich mache. Außerdem bin ich auf Twitter und Instagram und YouTube unterwegs. Das sind momentan so die Hauptplattformen.
Mit 26 Jahren sind Sie im letzten Jahr vom Medium Magazin zur Unterhaltungsjournalistin des Jahres gewählt worden. Vor allem für diese Politikshow, sage ich jetzt mal, auf Facebook, Deutschland 3000. Für alle, die das nicht kennen, was machen Sie da?
Das ist ja genau eigentlich eine Show. Wir machen jede Woche ein neues Video zu politischen Themen für Leute, die so zwischen 20 und 29 sind. Das ist auch kein reines Infoformat. Also ich erkläre da jetzt nicht nur so zeigefingermäßig, wie Politik in Deutschland funktioniert, sondern mir ging es darum, dass ich das Gefühl hatte, es gibt gar nicht genug Orte und Medien und Menschen, wo ich hingucken kann, wenn ich mir als junger Mensch eine Meinung bilden will zum politischen Geschehen. Und das hat Funk, dieses junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, auch so gesehen und gesagt, ja, dann mach doch. Und dann habe ich angefangen, gemeinsam mit diesem Sender und mit einer ganz tollen Redaktion ein Format zu entwickeln, wo wir jetzt genau das versuchen. Wir greifen uns Themen raus und versuchen dann auch eine Haltung dazu einzunehmen, damit Leute sich dran reiben können und irgendwie selber eine Meinung bilden.
Also diese klare Trennung von Meinung und Information gibt es da gar nicht, ne? Da sind ja ganz kurze und ganz unterschiedliche Videoclips. Eins zum Beispiel zu den 8.000 von der GroKo versprochenen neuen Plätzen im Pflegebereich. Da sausen Sie da so mit anderen Weißkitteln durch die Gänge und beschreiben mal, wie anstrengend, auf ironische Weise, wie anstrengend dieser Beruf auch ist. Oder Karfreitag, ne? Das Tanzverbot. Ja. Da am Schluss tanzen Sie dann auf der Straße darum. Wie ist denn die Resonanz da drauf?
Für mich ist das total beglückend zu sehen, dass da erstmal so viel Resonanz stattfindet und dass da vor allem auch unter so einem lustigen Tanzverbot-Video, in dem ich da so rumdance auf der Straße, ganz viel Diskussion stattfindet. Da sind dann Leute, die sagen, oh, jetzt regt euch doch nicht so auf, ein paar Tage im Jahr nicht tanzen ist doch völlig in Ordnung. Andere sagen, das gehört abgeschafft und ich glaube, das erwarten die Leute heutzutage gar nicht mehr auf Plattformen wie Facebook, aber da findet tatsächlich ein Austausch statt und eine Diskussion und ich lerne da immer selber, obwohl ich mit meiner Redaktion sehr intensiv recherchiere im Vorfeld, kriege ich da zum Teil selber noch neue Argumente mit und neue Sichtweisen. Und das ist tatsächlich auch, wenn so ein Beitrag längst abgeschlossen ist, immer noch mal sehr bereichernd.
Und sind da auch so die klassischen Hater, also die überhaupt keinen Spaß verstehen?
Ja, die Hater und die Trolle, von denen liest und hört man ja sehr viel in letzter Zeit. Tatsächlich gibt es die bei uns natürlich auch. Die gibt es auch auf einer Plattform wie YouTube noch mal in ganz anderem Ausmaß. Aber ich glaube, auch insbesondere zu anderen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, habe ich bisher großes Glück. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Shitstorms, mit denen ich mich auch am Wochenende rumschlagen müsste oder so. Ich dachte eigentlich, als wir letzten Sommer angefangen haben, kurz vor der Bundestagswahl, dass ich jetzt quasi so einen Dauer-Shitstorm abonniert hätte. Weil wenn man als junge Frau was mit Politik in diesem Internet macht, dann hat man eigentlich, zumindest dem Klischee nach, die Hater abonniert. Aber das ist bisher nicht so. Glück gehabt.
Sie haben es ja eben schon gesagt, das Ganze ist ein Format von Funk, dem jungen Programm von ARD und ZDF. Der Name ist ja witzig, ne? Weil Funk im Sinne von Radio, damit hat es ja nun gar nichts zu tun.
Ja, stimmt. Bei der Namensfindung war ich auch nicht dabei, aber ich finde das super. Es ist kurz, es ist eingängig. Und
bisschen retro.
Ja, ein bisschen retro, also wie ein guter Bandname. Ist ganz okay.
Und da gibt es ja ganz verschiedene Arten von Plattformen. Ich habe neulich gesehen, ein Blogger oder ein YouTuber, der viel so Wissensformate gemacht hat, der ist da jetzt auch. Und Sie sagen, einmal in der Woche ein neues Video?
Genau.
Und wie läuft das
manchmal
ab?
Manchmal haben wir so andere Inhalte noch, also so Bilder oder irgendwelche Infografiken, die man auch teilen kann. Aber diese Videos sind schon das Kernding von dem Format.
Und das Thema, wie entsteht das?
Das ist zum einen, also wir haben eine Redaktion, die ganz viel diskutiert, liest, fernsieht, auch auf der Straße und mit unserer Zielgruppe spricht, auch in sozialen Netzwerken natürlich. Das heißt, wir beobachten an ganz vielen verschiedenen Stellen, was gerade diskutiert wird und was Debatten auslöst und was Leute bewegt und auch, was junge Themen sind, die noch zu wenig in anderen Medien abgebildet werden. Das ist mir ein Thema, das mir total wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass das immer noch sehr häufig passiert, dass junge Themen oder junge Perspektiven zu kurz kommen, und das wollen wir ändern. Und dann, wenn man da einmal anfängt, hat man sehr schnell sehr, sehr viele Themen zusammen tatsächlich.
Was sind denn typisch junge Themen, was würden Sie sagen? Pflege ist ja jetzt eigentlich nicht so ein typisch junges Thema.
Doch, aber das ist ein total junges Thema, weil das ein Ausbildungsberuf ist, den ganz viele junge Menschen gerne wählen würden und wo sie aber zögern, weil sie sagen, boah, einerseits will ich unbedingt was mit Menschen machen und will irgendwie was beitragen dazu, dass es in dieser Gesellschaft irgendwie gut läuft und dass hier Generationen auch miteinander in Austausch sind und so weiter. Und dann sehen die aber die Arbeitsbedingungen und auch die, also sowohl Arbeitszeiten als auch das wenige Geld, das dafür nur bezahlt wird, und überlegen sich das dreimal, ob sie wirklich in diesem Beruf gehen wollen. Und das haben wir auch gemerkt, dieser Beitrag, von dem Sie eben erzählt haben, der ist viral gegangen, der hat weit über 1,5 Millionen Views, glaube ich, momentan, und daran sehe ich, dass das sehr wohl ein Thema ist, das auch junge Menschen bewegt. Und es ist auch immer so ein Klischee.
Schön ist ja die Szene, wo Sie da vom Traualtar stehen, ja, im weißen Brautkleid, und dann kommt der Ruf aus der Pflegestation und dann wird alles weggeworfen und losgerannt.
Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie wir arbeiten. Wir beobachten in den sozialen Netzwerken diese Sphären, wie jetzt zum Beispiel die Pfleger. Und die Pfleger, da hat vor wenigen Wochen der CDU-Politiker Rüdel hat eine Aussage getätigt, wo er meinte, naja, wir wollen ja die Bedingungen in der Pflege verbessern, aber dann müssen auch die Pfleger mal besser über ihren eigenen Beruf reden, damit dieser Beruf wieder attraktiver wird. Und das hat auf Twitter einen Shitstorm ausgelöst oder zumindest eine Welle von sehr zynischen, entgeisterten Pflegetweets, und da war genau diese Situation beschrieben von einer Pflegerin, die sagte, ja, ich wurde an meinem Hochzeitstag für die Spätschicht eingeteilt, weil so eine Trauung findet ja vormittags statt. Und da, genau, so haben wir auch reagiert und haben gedacht, okay, das muss mit in diesen Film, und haben deshalb dann auch so einen Sketch draus gemacht, weil wir gedacht haben, wenn das die Tonalität ist, die die Pfleger selber wählen, dann müssen wir die vielleicht auch wählen, um sie gut abzubilden in ihrer Haltung und in dem, was sie fordern.
Was sind denn noch so junge Themen für Sie?
Jetzt gerade recherchieren wir zum Beispiel am Thema Familiennachzug, weil das, glaube ich, auch was ist, was viele junge Menschen bewegt. Es geht immer ganz viel darum, wie wir mit Geflüchteten in Deutschland umgehen im Sinne von Obergrenze und diesen ganzen Regularien. Und wir merken aber, dass unsere Zielgruppen bewegt, okay, wie leben die denn hier und wie leben wir miteinander und wie integrieren wir Menschen, wie sieht der Alltag aus, und da spielt Familiennachzug natürlich eine große Rolle. Dann geht es jetzt bei uns bald um den Azubi-Mindestlohn, der im Koalitionsvertrag steht. Ich will rausfinden, kommt der wirklich, kommt der in einer Form, die cool ist für Azubis, oder ist das irgendwie ein Versprechen, das jetzt doch wieder nur Dampfplauderei ist, oder wird der viel zu niedrig? Sowas. Digitalisierung ist ein Riesenthema. Wir haben gerade einen erfolgreichen Film zum Breitbandausbau gemacht und wie die Bundesregierung da einiges vor die Wand fährt. Aber es sind nicht alle Themen, sind immer typisch junge Themen. Ich glaube, ganz, ganz viele politische Themen, die in Deutschland auf dem Tapet sind, sind auch junge Themen. Sie werden nur selten aus jungen Perspektiven betrachtet.
Es gibt ja immer noch viele Menschen ab 50, die nicht in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Empfinden Sie persönlich die Medienwelt als gespalten? Ich meine, das sind ja politische Themen, die Sie machen, aber ist das was anderes als sozusagen die analoge Medienwelt?
Oh, ich würde da keine Spaltung herbeireden wollen. Ich glaube, das ist eine Erweiterung. So, es ist ja die wenigsten Medien gehen gerade verloren oder müssen schließen. Ja, es gibt diese ganzen Finanzierungsprobleme, die alle Medien haben. Das betrifft ja sowohl die digitalen als auch die analogen. Aber ich finde es eigentlich schön zu sehen, dass es jetzt noch mehr Möglichkeiten gibt, Medien zu machen und die auch neu zu machen. Das ist ja auch was uns umtreibt. Wir dürfen jede Woche neu ausprobieren, wie funktioniert denn Journalismus auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter.
Ohne Quotenzwang, ne? Das muss man ja auch mal sehen im Vergleich zum Fernsehen.
Naja, aber das ist ja, also es gibt im Internet ja schon auch Zahlen und Variablen, auf die man schauen kann, und da ist Funk auch nicht frei von. So, wir müssen jetzt zum Glück, und ich glaube, das ist auch mein öffentlich-rechtliches Privileg, ich muss nicht nur auf View-Zahlen gucken, aber die sind mir schon auch in einem gewissen Maße wichtig, und die sagen mir auch ganz viel darüber, ob das, was ich mache, wirklich auch wirksam ist oder zumindest Leute erreicht.
User-Zahlen meinen Sie, ne?
Genau, ich meine View-Zahlen, ich meine aber auch, wir sprechen von Engagement-Zahlen, also wie viele wie viele Menschen teilen unsere Beiträge, wie viele Menschen kommentieren die, wie viele Menschen reagieren darauf. Das sind eigentlich für mich auch die viel wertvolleren Zahlen, weil man insbesondere bei Facebook auch oft gar nicht weiß, wie wird da jetzt so ein View gemessen. Das ist nicht so viel wert, wie für mich ein Kommentar.
Klickt man das nur an oder guckt man Video
genau.
auch zu Ende?
Hat man das stumm geschaut oder hat man den Ton eingeschaltet und so weiter.
Oder nur mal eben die Bilder. Ne?
Ja, ja.
Gucken sich Ihre Eltern Ihre Videos auch an?
Ja, die, ich glaube inzwischen sogar relativ regelmäßig. Früher haben die manchmal gar nicht mitbekommen, wenn wieder irgendwas passiert ist, aber jetzt melden sie sich meistens und sagen, Eva, wir haben das neue Video gesehen.
Ja, da sind jetzt auch schon. Bei Facebook.
Ja, die waren auch vorher schon da. Die nutzen das ganz anders als ich, aber ja.
Und wie informieren die sich? Was haben die für ein Medienverhalten?
Naja, also die wohnen im Münsterland, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin inzwischen in Berlin, deswegen bekomme ich das nicht so hautnah mit. Aber meines Wissens ist da die Lokalzeitung abonniert. Da gibt es einen großen Fernseher, den gibt es bei mir zu Hause auch nicht. Da wird Radio gehört, aber die sind genauso auch im Internet unterwegs. Also mein Vater schickt mir auch regelmäßig irgendwelche Nachrichten, allerdings dann auch von Portalen, wo ich mich manchmal wundere, weil da bin ich überhaupt nicht unterwegs.
Hat Politik eine große Rolle gespielt bei Ihnen zu Hause?
Nee, eigentlich nicht. Also ich komme nicht aus einem sehr politischen Haushalt. Meine Eltern haben auch nicht, das hat in meiner Erziehung auch, glaube ich, nicht so eine bewusste Rolle gespielt. Das ist eher was, was, glaube ich, mit Schule und nachher mit Auslandsaufenthalten und Studium bei mir passiert ist, dass ich mich politisiert habe. Das war tatsächlich nicht so ein großes Thema in meiner Jugend.
Waren Sie irgendwie so in der grünen Jugend oder?
Nee, ich war nie politisch engagiert, außer wenn man jetzt sagen will, ja, so Schülersprecheraktivitäten und sowas. Das hat mich schon immer umgetrieben, wie kann man, eigentlich ging es mir immer darum, so wie kann man Gesellschaft gestalten. Wenn ich so zurückgucke, dann ging es mir da zum Beispiel um eine Schulgemeinschaft. Wie kann man das besser machen? Und dann habe ich fast reflexhaft, glaube ich, eine Schülerzeitung gegründet und geguckt, okay, was passiert denn hier und wie können wir dafür eine Öffentlichkeit schaffen? Und so hat es, glaube ich, angefangen.
Also der klassische journalistische.
Ja,
ich habe
genau.
gesehen, Sie haben auch ganz früh schon Reportagen und alles Mögliche
ja.
geschrieben. Ne?
Ja.
Und wenn Sie sagen, im Studium, also wie ging dann der Weg weiter?
Ich habe nach meinem Abi, habe ich erstmal ein halbes Jahr gearbeitet bei der Süddeutschen Zeitung für jetzt.de. Das war das junge Portal, oder ist weiterhin das junge Portal der Süddeutschen Zeitung. Und bin dann an den Bodensee gezogen. Ich habe da studiert Kommunikation, Kultur, Wirtschaft. Und bin, ich glaube, was mich final politisiert hat und was für mich ein wichtiger Moment war, war, dass ich nach Israel gegangen bin für ein halbes Jahr mit so einem Journalistenaustausch für junge Journalisten aus Israel, Palästina und Deutschland. Und dann habe ich 4 Monate in Jerusalem gelebt und noch 2 in Tel Aviv. Und das war auf eine Art sehr fremd und sehr neu und sehr, sehr intensiv.
Das
und
kann
natürlich
ich mir vorstellen.
Hochpolitisch.
Da trifft man ja auf alles.
Ne? Ja, genau. Da trifft man auf alles. Da wird auch alles in Frage gestellt. Also die eigene Nationalität wird in Frage gestellt. Der Beruf. Also ich wurde eigentlich öfter kritisch angeschaut, weil ich Journalistin war, als weil ich Deutsche war. Und dann, man hat auch mit dem Barkeeper nachts um 11 eine Stunde lang eine politische Diskussion. Und das kannte ich so aus Deutschland nicht.
Also das hat das Mundwerk und den Stil geschult?
Ja, ich glaube, das hat vor allem das Fragen geschult. Also ich habe schon an der Uni sehr gelernt und wurde darauf getrimmt, immer zu zweifeln und zu fragen und Sachen zu hinterfragen. Aber dann in Israel habe ich halt hautnah erlebt, dass es auch ganz anders zugehen kann als in diesem heilen Europa, in dem ich aufgewachsen bin und insbesondere diesem heilen, vermeintlich heilen Deutschland. Und in Israel habe ich Formen von Ungerechtigkeit erlebt und gesehen, die für mich einfach so erstmal ganz neu waren und mich stark beeindruckt haben dann.
Und als Deutsche in Israel, wie sind Sie da aufgenommen worden? Ich meine, Sie sind natürlich eine ganz andere Generation, jung,
ja,
haben
genau.
mit der Vergangenheit nicht viel zu tun.
Genau, ich glaube, das hat auch einen großen Unterschied gemacht. Ich glaube, dass meine Generation da, sowohl die Israelis als auch die Palästinenser, mit denen ich dort befreundet war, da war das kein Thema, außer vielleicht, dass jüdische Freunde besonders gerne sehr düstere Witze gemacht haben in meiner Anwesenheit, um das einfach so ein bisschen zu provozieren und dann auch zuzusehen, wie ich darüber nicht lachen konnte. Aber ich kann an einer Hand die Situation abzählen, wo ich irgendwie kritisiert worden wäre oder komisch angegangen, weil ich Deutsche war. Ich glaube wirklich, dass es da inzwischen, und habe das sehr gern auch beobachtet und erlebt, dass es da jetzt so eine Begegnung gibt und auch einen Austausch. Ganz viele junge Israelis und Palästinenser kommen insbesondere nach Berlin und kommen nach Deutschland. Ganz viele junge Deutsche, sei es in Form von einem FSJ oder nachher beruflich oder einfach auf Reisen, kommen nach Tel Aviv, gehen nach Israel und auch ins Westjordanland. Und das ist, glaube ich, da passiert gerade auch was. Und da begegnen sich Leute neu und Generationen neu.
Und journalistisch? Kann man da in Israel was lernen?
Sehr viel. Man kann lernen, dass es nie die eine Wahrheit und Antwort gibt. Und das ist insofern beglückend, als dass da wirklich Geschichten auf der Straße liegen. So blöd dieses Klischee klingt, dass man unheimlich, unheimlich viel erzählen kann und sehr, sehr viel lernen. Und ich war früher schon mal für einen kurzen Trip in Tel Aviv gewesen, weil ich vorher als Reporterin gearbeitet habe für den SWR und 1plus in so einem jungen Talk- und Reportagemagazin. Und da ging es auch genau darum, so wie gingen junge Israelis mit dem Holocaust um. Ich war für 3 Tage da und hatte mich davor immer furchtbar gedrückt eigentlich vor diesem ganzen, also sowohl vor dem Palästina-Konflikt als auch vor unserer Vergangenheit und der Israel-Frage und so weiter. Das war für mich alles ein großes Knäuel, wo ich dachte, Gott, wo soll man da überhaupt anfangen und diese ganzen Kriege.
Ganz
und ich war
Schwere
wirklich,
dann, ne?
Genau.
Des Themas.
Also ich hatte mich davor gedrückt, bin dann da hingefahren und habe gemerkt, wow, okay, ich muss hier nochmal hin, weil ich habe so viele Fragen nach diesen 3 Tagen schon, die ich da war. Und dann bin ich da eben, hatte das Glück, nochmal für ein ganzes halbes Jahr hinzukönnen. Und bin aber ehrlich gesagt auch nach diesem halben Jahr wiedergekommen mit noch mehr Fragen und weniger Antworten. Und das war auch journalistisch sehr wichtig, glaube ich, und lehrreich, das zu wissen, dass es im Grunde immer eher darum geht, dann die richtigen Fragen auszuwählen und zu stellen, als zu meinen, dass man irgendwann irgendwo einen befriedigenden Punkt hintermachen könnte.
Später sind Sie ja dann ja nochmal ein Jahr durch Europa gereist. Mhm. Ne? Wo war es da am schönsten?
Ich habe im Master Urban Studies studiert, also so eine interdisziplinäre Stadtstudien und war ein Semester in Brüssel dafür und ein Semester in Wien und dann auch sehr viel unterwegs. Wir haben in Brüssel wirklich jede Woche uns eine andere Stadt angeguckt und deswegen, ich beurteile Städte nicht unbedingt nach ihrer Schönheit. Also die schönste Stadt für mich ist Wien, aber ich finde Städte auch oft einfach super spannend, weil ich sie jetzt halt ganz anders betrachten kann, auch durch dieses Studium. Ich war zum Beispiel im Rahmen dieses Brüsseler Semesters in Molenbeek, noch bevor Molenbeek in die Schlagzeilen kam, damals durch die Pariser Anschläge, und habe da ein Stadtviertel kennengelernt, das dann wenige Wochen später so komplett anders dargestellt wurde in den Medien und auf einmal so das Mekka der Dschihadisten sein sollte. Und ich dachte so, Moment, ich stand da vor ein paar Wochen noch, das sah ganz anders aus. Und dann war das auch nochmal so ein journalistischer Trigger auch tatsächlich da noch. Ich bin dann direkt hingefahren, das war eine Viertelstunde von dem Ort, wo ich in Brüssel gewohnt habe mit dem Fahrrad. Ich bin da hingefahren und habe da auch sofort eine Reportage gemacht, weil ich gedacht habe, es kann nicht sein, wie das gerade in Deutschland dargestellt wird. Hier sieht es ganz anders aus und dieser Ort tickt auch anders.
Also eher der Blick dahin. Und gab es in dem Jahr auch einen Ort, wo Sie gesagt haben, da möchte ich viel lieber leben als in Deutschland?
Ich wäre schon ganz gern in Wien geblieben. Das ist ein sehr, sehr lebenswerter Ort. Aber das ist vielleicht nicht der beste Ort, wenn man ein Format über die deutsche Bundestagswahl machen will. Und das war dann für mich letztendlich auch der Beweggrund, da wegzuziehen. Aber ich will da, glaube ich, so mittel- oder langfristig schon irgendwann nochmal leben.
Und die Österreicher? Kann man von denen medienpolitisch was lernen?
Oh,
ja, ist im Moment ein bisschen schwierig,
nicht,
ne?
Ja, das ist im Moment ein bisschen schwierig. Also ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, also ich habe Österreich nicht für seine Medien geliebt. Da gibt es schon auch einige tolle, tolle Journalisten und auch ein paar sehr coole Medien. Aber politisch ist das jetzt kein europäischer Zufluchtsort gerade, glaube ich.
Sie werden ja schnell als Vertreterin einer bestimmten Generation,
ja.
Auch verhaftet als Generation der Millennials, heißen die ja so schön. Also die irgendwie um das Jahr 2000, ja, nicht geboren unbedingt, aber sozusagen aufgewachsen sind. Und Sie sagen, wir sind 9 Millionen, ihr als Babyboomer, ihr seid 22.
Ja.
Was ist das für ein Lebensgefühl, in so einer Generation zu leben? Ist man da immer so ein bisschen an der
Seite? Gott, jetzt verhaften Sie mich auch direkt. Jetzt, also mir ist diese Verhaftung, wie Sie es jetzt nennen, unangenehm, weil ich es selber blöd fände, wenn sich jetzt hier irgendwer hinstellen würde und sagen würde, er würde für meine Generation sprechen und damit auch für mich. Das finde ich immer ziemlich bescheuert, weil dafür ist auch, sind diese Leute unter 30, diese Millennials, viel zu divers, als dass da jetzt einer für sprechen könnte. Mhm. Ich beobachte das natürlich sehr aufmerksam, weil ich immer gucke, okay, wenn wir so einen neuen Beitrag zum Beispiel machen bei Deutschland 3000, wen aus dieser Gruppe der unter 30-Jährigen erreicht das jetzt und wen wird das bewegen? Aber ob man das jetzt auf ein Lebensgefühl runterbrechen kann, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, als ich diese Reise gemacht habe, kurz bevor wir mit Deutschland 3000 gestartet sind und rausfinden wollte, okay, was treibt die um und wie ticken die? Da gab es so ein paar Gemeinsamkeiten oder Dinge, die mir immer wieder aufgefallen sind. Das war unter anderem, dass viele Leute gesagt haben, uns geht's ja eigentlich ziemlich gut. Ich weiß inzwischen auch, 1,5 Jahre später, dass das längst nicht auf alle zutrifft und dass viele junge Menschen zum Beispiel auch in Armut leben, dass wir sehr, sehr viele junge Menschen haben, die depressiv sind, unter großem Druck stehen. Aber das, wenn man so will, generelle Lebensgefühl gab es schon, dass man sagte, boah, wir sind in Deutschland und auch mit dem sehr bewussten Blick nach außen, den ja sehr, sehr viele junge Leute haben und leben, ist, uns geht's hier sehr gut Dürfen wir uns überhaupt beschweren? Dürfen wir überhaupt so viel Änderung fordern, wenn es uns doch eigentlich so gut geht im Vergleich zum Rest der Welt?
Ja, viele haben ja auch Work and Travel und was nicht alles nach dem Abitur gemacht, Gap Year und kommen dann nach einem halben Jahr Thailand wieder zurück und sagen, Mensch, jetzt habe ich mal gesehen, was Armut ist. Ne?
Ja, genau, sowas. Oder habe gesehen, wie andere Menschen, wie andere Familien ticken, wie andere Länder politisch aufgestellt sind. Und da geht es uns eben wirklich sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch ein Ding, das immer wiederkehrte, war so, ein Satz, der mir immer wieder begegnete, war, ich bin ja auch eher so ein Sicherheitstyp. Mhm. Also junge Menschen, die gesagt haben, ich will schon mich absichern, ich will ein gutes Leben haben, ich suche nach dem festen Job und nicht zu viel Flexibilität, Unsicherheit und so weiter.
Ja, da sagen die Soziologen jetzt so schön, das ist auch die Biedermeier-Generation, ne, die, also dann kommt so das, die große Analyse, das ist natürlich Patchwork, Scheidungsfamilie, tralala, die Unsicherheit der Welt, ne? Da ist ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, weil drumherum eben so viel im Fluss ist.
Ja.
Und deswegen, rebellieren die auch nicht gegen ihre Eltern, wie denn auch? Also warum denn auch? Ne? Weil eigentlich versteht sich diese Generation ja auch ganz gut mit den Eltern.
Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, also das ist dann immer so ein, warum wünscht man sich jetzt, dass diese Generation gegen die Eltern rebelliert? Mhm. Also ich finde ganz spannend, dass es die erste Generation sein wird, die, glaube ich, nicht mehr dafür kämpfen wird. Oder vielleicht sind das auch schon meine Eltern, die... Eigentlich sind Eltern ja immer dabei, dafür zu kämpfen, dass es ihren Kindern mal besser geht. Und ich glaube, bei der Generation, deren Teil ich bin, oder spätestens deren Mutter ich hoffentlich werde, als von 1, 2, 3 Kindern oder so, da wird das nicht mehr so sein, sondern da geht es dann drum, auch in Deutschland, dass wir dieses Wohlstandslevel halten. Und ich glaube, das sorgt auch für eine Verunsicherung. Und gleichzeitig beobachte ich aber auch, während es früher immer darum ging, okay, der nächsten Generation soll es gut gehen, dass jetzt eine Generation da ist, die noch weiter denkt und die einen anderen Nachhaltigkeitsgedanken hat und die eben zum Beispiel sehr empört darüber ist, wenn eine Bundesregierung sich mal eben so von ihren Klimazielen verabschiedet und sagt, ja Mai, 2020 schaffen wir jetzt nicht, aber wird schon. Es gibt schon den Trieb zu rebellieren gegen solche Entscheidungen und Aussagen, aber das ist dann auch so ein bisschen so, das ist nicht so ein klares Ziel, auch nicht für so einen Soziologen. Der hat es natürlich viel lieber, wenn der sagen kann, die rebellieren jetzt alle gegen ihre Eltern. Aber also ich komme auch gut mit meinen Eltern klar, ich bin auch sehr froh drüber.
Ja, Sie sagen, Sie wollen nicht für eine Generation sprechen, trotzdem gibt es ja sowas wie ein Lebensgefühl in einer Generation, ne? Und wenn ich Sie da auch richtig verstanden habe, ist es schon auch dieses Gefühl, die Babyboomer, das ist ein bisschen Hase und Igel, ne? Die sind ja schon immer da.
Mhm. Also und die sind so viele.
Sind so viele. Und in Meinungsführerpositionen, im Bundestag, in Verbänden, ne?
Mhm. Klar, ja.
Und verbreiten ja auch eine gewisse Stimmung. Und da ist ja die Frage, wie stellt man sich da auf?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch von beiden Seiten, ein Projekt ist, das von beiden Seiten angegangen werden könnte. Natürlich braucht es da junge Leute, die vorpreschen. Und wir haben jetzt immerhin, wir haben ein paar junge Bundestagsabgeordnete. Wir haben auch ein doch relativ verjüngtes Kabinett im Vergleich zum letzten. Und ich glaube, es ist aber auch eine Frage von, wie fest und tief sitzen denn Menschen in ihren Sesseln? Und muss man da nicht vielleicht dann, wenn sie so institutionelle Ebenen ansprechen, dafür sorgen, dass die auch vielleicht schon so gebaut und gebildet werden, dass die sich rascher verjüngen müssen und dass dann nicht an alten Machtstrukturen festgehalten wird oder einfach, dass Menschen an ihrer Macht festhalten, weil sie die so lieb gewonnen haben, sondern dass man da im Sinne eines größeren Ganzen und einer generationengerechteren Planung und eines Politikmachens guckt, okay, eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir hier gewisse Leute vielleicht nach ein paar Amtszeiten oder ab einem gewissen Alter wieder rausnehmen, um für Jüngere Platz zu machen. Weil dass es die gibt, also dass es junge, engagierte Menschen gibt. Ich sage nicht, dass die gegen ihre Eltern rebellieren, aber es gibt sehr, sehr politische Menschen, es gibt sehr engagierte junge Menschen und die wollen, aber stoßen da sehr oft an so eine Art gläserne Decke oder einfach eine sehr alte Decke. So.
Und diese alten Decke ist ja manchmal auch so eine etwas pessimistische Weltsicht eigentlich. Also früher war alles besser. Mhm. In meiner Jugend, also es hat natürlich auch was mit Lebenszyklen zu tun. So jemand, der gerade mitten in der Midlife-Crisis ist, der sieht natürlich auch drumherum alles nicht so positiv und rosig.
Gott, ja.
Und man spricht ja sogar jetzt schon von sowas wie Retrotopia, also dass man sozusagen mehr nach hinten guckt und sagt, Mensch, das war doch viel besser und es wird nie wieder so gut. Wie kann man sich da mit 25, 30 abschirmen gegen so eine Miesmacherei? Weil ich meine, es ist ja Ihre Jugend jetzt gerade, die jetzt gerade passiert.
Ja, wobei, also ganz ehrlich, mir ist dieser Satz auch schon rausgerutscht, wenn ich so an meine alte Uni
früher vor 30
am Bodensee.
Jahren.
Nee, aber wenn ich an meine Uni am Bodensee zurückkomme, da hat sich auch ganz viel getan. Und dann denke ich, da denkt man zumindest diesen Satz auch manchmal. Ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Aber ich weiß gar nicht, ob man sich abschirmen muss. Also das wäre eigentlich das Letzte, was ich mir wünschen würde, dass sich Generationen gegeneinander abschirmen. Das ist auch was, wo gerade so als Medienmacherin, wo ich mir denke, nee, wir müssen genau das Gegenteil bewirken, nämlich dass Generationen miteinander reden. Weil in dem Moment, wo, also abschirmen bedeutet ja auch wieder graben und irgendwie ein Kampf und ein Übereinanderreden statt miteinander. Und das bringt uns, glaube ich, überhaupt nicht weiter.
Sie haben ein Lied mitgebracht, einen Song mitgebracht, Human League. Erzählen Sie mal, warum.
Ich habe ehrlich gesagt, Sie haben gesagt, ich darf mir ein Lied wünschen und ich war damit völlig überfordert und habe meine kleine Schwester gefragt. Und meine Schwester hat dieses Lied sofort rausgeschossen und ich dachte so, was? Sie ist Jahrgang 92, dieses Lied ist über 10 Jahre älter als Sie und ich. Und sie meinte, ja, aber das ist so ein Lied, da können die Leute, wenn sie euch dann zuhören, super gut in der Küche so ein bisschen zu rumgrooven. Und ich dachte, okay, weil in dem Moment, ich habe mich einerseits gefreut, weil ich es einfach so lustig fand. Und dann ist mir klar geworden, die denken mit, was unsere Hörer gerade machen. Und damit denkt sie als jemand, der eigentlich sonst nichts mit Medien zu tun hat, genauso wie ich, nämlich immer schon über die Zielgruppe. Und was bewegt die Zielgruppe gerade? Und ich habe gedacht, warum kann meine kleine Schwester das besser als so manche anderer Kollege? Und habe gedacht, okay, den Musikwunsch hat sie safe.
Dann hören wir uns das mal an. Der Talk heute mit Eva Schulz. Sie macht bei Facebook Deutschland 3000. Das ist ein Format einer Politikshow für die Zielgruppe der 20- bis 29-Jährigen. Eva Schulz, Sie sind jetzt 27. Mhm. In Amerika beobachten wir gerade den Startschuss für eine neue Jugendbewegung, March for Our Lives. Unglaublich beeindruckend,
ja.
Was diese Schülerin dieser Schule, in der der Amoklauf passiert ist, da auf die Beine stellen. Wie wirkt das auf Sie? Ist das nachhaltig?
Oh, nachhaltig ist so eine. Ich kriege tatsächlich jetzt gerade, wo Sie es nochmal beschrieben haben, wieder Gänsehaut, weil das auf jeden Fall
Video,
sehr beeindruckend war.
Auch dieses Video, wo sie
nochmal
schweigt die ganze Zeit.
Ja, genau, Emma Gonzalez. Es gab so viele unheimlich starke Reden, aber auch die Bilder, also die ganzen Protestschilder, diese unglaublich starken, zum Teil auch sehr gewitzten und trotzdem noch ausdrucksstarken Sprüche und diese Menschenmassen. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie nachhaltig es ist. Ich glaube, ich traue diesen Schülern sehr, sehr viel zu. Und ich glaube auch, dass das ist wirklich so ein junger Idealismus, der, glaube ich, sehr weit tragen kann. Also ich glaube, da wird gerade insbesondere die Schüler, die das organisiert haben, die prägt das ja fürs Leben und die werden das nicht in 2, 3 Wochen vergessen oder sagen, nö, jetzt haben wir ausgekämpft. Also dafür wirken die viel zu entschlossen, viel zu stark und haben ja jetzt auch richtig Bestätigung und Rückenwind erfahren. Gleichzeitig passiert das alles in einem Land, das es einem ja überhaupt nicht leicht macht. Es gibt Phänomene wie Activist Burnout und das ist was ich keinem dieser jungen Aktivisten wünsche, aber was, glaube ich, sehr schnell passieren kann. Insbesondere, wenn man als 15-, 16-, 17-Jähriger auf einmal so eine Öffentlichkeit erfährt. Das hat mich auch sehr beschäftigt, weil die ja sehr präsent sind. Sie landen auf den Covern von nationalen Magazinen und treten da sehr stark auf. Und ich frage mich manchmal, was passiert eigentlich, wenn die abends im Bett liegen und dann, wann verarbeitet man all das, was da gerade so schnell passiert.
Ja, man läuft ja bürokratisch auch immer gegen Wände,
ja,
nicht?
Absolut.
Also wenn wir jetzt auch vom Burnout sprechen.
Ja.
Und mit einem Präsidenten, den man gar nicht einschätzen kann.
Genau.
Aber es war ja auch so ein bisschen dieses Gefühl, wir haben jetzt die Schnauze voll, ne?
Mhm.
Von dem Waffenrecht, von der Art, wie das läuft. Es geht um uns. Wir werden am Schluss erschossen.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, und das ist auch ein sehr starkes Narrativ, das hoffentlich noch viel, viel mehr Anhänger findet und Leute da bewegt. Ich kann das amerikanische politische System nicht gut genug einschätzen, insbesondere mit dieser unheimlich starken Waffenlobby, um sagen zu können, oh, passiert da jetzt wirklich was? Ich glaube, es passiert auf jeden Fall etwas in ganz vielen Köpfen gerade. Und das ist ja schon sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und ich glaube auch, dass es international ein unheimlich starkes Beispiel ist und Signal gesendet hat für andere Jugendliche in der ganzen Welt, die sich engagieren wollen und sagen, guck mal, es funktioniert und man kann seine Botschaft da raustragen und man kann Mitstreiter finden und politisch was bewegen.
Gibt es so ein Thema in Deutschland, wo Sie sagen, da kann ich mir vorstellen, das wird mal genauso eine Sprengkraft haben?
Zum Glück haben wir nicht so ein Thema, wie dass Waffen auf Schulhöfen verboten gehören. Und das Problem mit diesem Rententhema und der Generationengerechtigkeit ist, dass es ein sehr, sehr sperriges Thema ist und man da Sachen aufschlüsseln und aufrechnen muss. Das ist sehr schwer, das auf Protestschilder zu schreiben. Aber gleichzeitig sehen wir ja an jungen Bewegungen wie das, was nach dem Brexit in Großbritannien passiert ist oder auch das, was die Jusos jetzt rund um die Verhandlungen zur neuen großen Koalition veranstaltet haben, dass das schon immer wieder passieren kann und dann auch große Wellen schlagen kann. Aber ich kann gerade nicht vorhersehen, was die nächste Welle schlägt. Nein.
Der Klimawandel, aber da hat man ja auch das Gefühl, das bewegt zwar die Jungen, aber die Alten, sag ich mal, arbeiten es ein bisschen ab. Ne?
Ja, genau. Die arbeiten es ab, die verwalten es eher und haben nicht wirklich eine langfristige Perspektive. Und das ist auch das, was für mich sehr frustrierend ist. Also mein Leben wird davon beeinträchtigt sein, das Leben meiner Kinder und Enkel. Und dann so Politiker zu sehen, die in ein, zwei Wahlperioden denken, das ist natürlich extrem frustrierend. Das ist aber auch als Berichterstatterin frustrierend, weil man denkt, Mann, wir haben ja so viele Experten und Aktivisten und Menschen, die sagen, das und das und das muss passieren und hier sind die Fakten und es tut sich nichts.
Das ist nicht auch ein strukturelles Problem? Ich meine, Klimawandel ist sozusagen ein Zukunftsthema und Politik passiert immer in 4 Jahren.
Ja, aber dann würde ich mir wünschen, dass wir Politik irgendwie umbauen, weil das kann es auch nicht sein. Also Politik immer nur auf Kurzsicht zu machen. Und ich glaube, das ist vielleicht eigentlich was, wir haben eben drüber gesprochen, wie viele Menschen sagen, eigentlich geht es uns doch ziemlich gut. Sollten wir dann nicht als Land uns es leisten können, mal einen weiteren Horizont zu haben und zu sagen, okay, uns geht es gerade im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Nationen auf der Welt recht gut. Wir können uns jetzt mal diesem Thema auch mit einem Fokus zuwenden und mit mehr Ressourcen, sowohl Denkressourcen als auch finanziellen und strukturellen Ressourcen.
Hm. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Sie sagen, es gibt viele junge Menschen, die auch politisch sind. Mhm. Jetzt war gerade das Thema, ja, warum gibt es so wenig Frauen in der Politik? Ne? Dieses Bild, was das Heimatministerium gepostet hat, wo nur Männer drauf sind.
Ja.
Der Anteil der Frauen im Bundestag hat abgenommen. Ne? Also man hat ja eher das Gefühl, es gibt im Moment eher so eine Retraditionalisierung in der Politik. Also für junge Frauen ist das eigentlich gar nicht so attraktiv.
Oh ja, aber jetzt formulieren Sie es so, als würden keine Frauen in die Politik wollen. Ich weiß nicht, ob es wirklich keine Frauen gab, die gerne irgendwie in die Chefriege des Heimatministeriums gewollt hätten. Ganz ehrlich, ich glaube, da war das Problem, das kam eher aus der anderen Richtung. Und wenn dann, ich glaube, CSU-Politiker sagen, ja, wir machen Frauenquote mit Augenmaß und dann doch wieder nur Männer besetzen, dann muss da vielleicht doch eine andere Form von Frauenquote her. Also das jetzt auf die Frauen zu schieben, dass die nicht in die Politik gehen, das würde ich behaupten, ist die falsche Blickrichtung.
Nee, das habe ich auch nicht gemeint, sondern dass es für Frauen, wenn sie zum Beispiel kleine Kinder haben, nicht so attraktiv ist, da die Ochsentour durch die Parteien zu machen und 3 Nachmittage in der Woche bis 24 Uhr in irgendwelchen Kneipen zu sitzen, um da irgendwas abzustimmen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch was, das man auch wieder auf junges Engagement genauso beziehen kann. Also Politik zu machen in Parteien bedeutet auch Politik in sehr alten und eingefahrenen Strukturen zu machen. Und insbesondere, wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, junge Menschen, die irgendwie mal ein Auslandssemester machen oder für die Uni generell in Deutschland rumziehen und noch sehr mobil und flexibel und nicht festgelegt sind, sich dann zum Beispiel in einer Partei zu engagieren, ist gar nicht so leicht, weil es da immer noch dieses Ortsprinzip gibt. Man muss vor Ort sein, man muss auch in den Sitzungen sein, dann muss man diese Abende investieren oder zum Teil passiert das, glaube ich, auch zu Tageszeiten, wo Menschen einfach arbeiten und gar nicht können und dann dadurch ausgeschlossen werden. Und da gibt es ja auch schon ganz viele Vorschläge von vielen verschiedenen Parteijugendorganisationen, wie man das mal optimieren könnte. Und ich glaube, das würde sowohl junges Engagement als auch andere gesellschaftliche Schichten als auch Frauen dann stärker einschließen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass im Journalismus die Parität jetzt so langsam erreicht ist? Manchmal gibt es ja auch so Fotos von investigativen Preisträgern und dann wundert man sich, dass da 5 Männer auf der Bühne sind.
Das ist natürlich traurig und das ganz ehrlich, das ist auch nicht das Problem, dass es so wenig guten weiblichen Journalismus gibt. Ganz im Gegenteil. Also die Veranstaltung, bei der ich ausgezeichnet wurde, die Journalisten des Jahres, es gibt ja einige von diesen Preisen, das war tatsächlich paritätisch. Da gab es 50% Männer und 50% Frauen, die ausgezeichnet wurden. Und das ist aber leider etwas, das auch in den meisten Chefredaktionen und journalistischen medialen Führungsriegen so noch nicht abgebildet ist.
Was meinen Sie, woran liegt das? Dass am Schluss die Männer dann auf dem Foto landen?
Ich möchte eigentlich nicht so abstrakte Vorwürfe machen. Ich glaube, das liegt bestimmt in einigen Jurys und Institutionen schon daran, dass Frauen anders wahrgenommen werden und nicht gesehen werden oder nicht wertgeschätzt für die Arbeit, die sie machen, im gleichen Maße wie Männer. Es liegt aber auch immer wieder daran, dass Frauen eher das Licht unter den Scheffel stellen oder nicht selbstbewusst genug oder nicht laut genug rausgehen mit dem, was sie tun und arbeiten. Das ist also auch wieder was so aus verschiedenen Richtungen passiert und sich bewegen müsste.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, als ein großes Thema auch der Jugend, die Digitalisierung. Viele Menschen machen die Digitalisierung ja für das Chaos in der ganzen Welt verantwortlich. Manchmal das Gefühl, so ein Sündenbock für ganz viel. Sie nutzen digitale Medien ja von morgens bis abends und für viele Menschen ist es auch eine große Chance.
Ja.
Wie nehmen Sie das wahr? Ist das eine Bereicherung für Ihr Leben?
Absolut. Also ich bin ja das, was man auch ein Digital Native nennt. Ich habe wirklich, ich glaube, das erste Mal den Bildschirmschoner auf Papas Laptop gesehen, da war ich 8 und ich weiß auch noch, wie ein Modem klingt. Also das ist ja genauso diese Übergangsgeneration, aber ich bin damit aufgewachsen.
Ich habe noch auf dem Atari meine.
Ja, genau. Also, das habe ich nicht mehr gemacht, aber ich habe auch wirklich als Teenager angefangen, so programmieren zu lernen und mich so von vornherein intensiv in diesem Internet rumgetrieben und soziale Netzwerke ausprobiert und damit experimentiert und fand das immer eine Riesenbereicherung. Also auch, ich bin auf dem Land aufgewachsen und für mich war das Internet die Möglichkeit, gewisse Sachen, also Zugänge überhaupt zu finden und Themen mir zu erschließen oder auch einfach Menschen zu finden, die von den gleichen Themen begeistert sind oder umgetrieben werden. Allein das hat, glaube ich, mich sehr, sehr nachhaltig geprägt. Und heute bietet mir das Internet nicht nur die Möglichkeit, mich so zu informieren und auszutauschen, sondern auch in Kontakt zu bleiben mit oder Kontakt zu finden mit Menschen in aller Welt. Ich informiere mich ganz anders. Ich informiere mich, glaube ich, auch viel vielfältiger, als es früher möglich gewesen wäre. All das möchte ich auf keinen Fall missen. Ganz zu schweigen von diesen ganzen nützlichen Apps.
Wie erklären Sie sich dann, dass das sozusagen zu so einem Minitikel des Fortschritts wird, so nach dem Motto, das zerstört unsere Arbeitsplätze, das zerstört unsere Kinder, die lesen nicht mehr richtig, die schreiben nicht mehr richtig,
ja,
die haben keine kulturellen Werte mehr. Warum ist das so, so wahnsinnig emotional besetzt? Und haben Sie bei Ihrer Reise durch Europa auch andere Länder kennengelernt, da, wo das auch so ist?
Ja, also da gibt es jetzt, oh Gott, da gibt es ganz viele Äste, denen wir jetzt folgen könnten. Ein Land, das mir sofort einfällt, das mich in der Hinsicht beeindruckt hat, war Finnland. Ich habe mal einen Sommer in Finnland verbracht und war da unter anderem in einer Modellschule, wo so neue Möglichkeiten des Lernens und Lernens ausprobiert wurden. Und da habe ich mir eine iPad-Klasse angeguckt. Das ist schon ein paar Jahre her. Damals war das wirklich noch innovativ, dass man eine ganze Schulklasse mit iPads ausstattete. Und dann fragte ein Kollege von mir, das war ein anderer junger Journalist, den Schuldirektor, wie machen die denn jetzt gar nichts mehr handschriftlich? Und der Direktor meinte, nö. Das müssen die hier nicht mehr. Und da waren wir im ersten Moment ganz überrascht und fast entsetzt. Und der Direktor meinte dann nachher, naja, wir bilden hier Schüler aus und bilden auch Fähigkeiten aus für Jobs, die wir noch gar nicht haben und die wir noch gar nicht kennen. Und das war für mich so ein augenöffnender Moment, weil ich dachte, wow, wir müssen ganz stark umstellen, weil das sind wirklich, die waren zu dem Zeitpunkt 10, 11 Jahre alt. Wenn die 10 Jahre später oder 12, 13 Jahre später ins Berufsleben starten oder vielleicht auch früher, je nachdem, was sie für einen Bildungsweg wählen, dann sind das vielleicht wirklich schon Jobs, die irgendwie von der Digitalisierung ergriffen, ganz anders gestaltet sind als das, was deren Lehrer als Kinder, Jugendliche und dann in der Ausbildung erlebt haben.
Und aber wenn man dann aus dem Land der Dichter und Denker kommt, dann geht natürlich nicht mehr handschriftlich schreiben, geht ja gar nicht. Ne?
Finden Sie? Also ich kann genau, Dichter und Denker ja weiter konsumieren, ob das jetzt in gedruckter Form ist oder auf Bildschirmen und ich kann ja auch weiter schreiben. Also ich glaube, Digitalisierung ist deshalb oft so eine Bedrohung, weil sie nicht differenziert genug gesehen wird, weil sie nicht verstanden wird und weil sie manchmal eben auch so inszeniert wird. Und ich finde das auch erschreckend, dass Automatisierung Jobverlust bedeutet und dass auch da, glaube ich, zumindest gefühlt und in der Öffentlichkeit unsere Politik noch nicht sehr vorne ist und vorbereitet ist, wie wir dann hier umgestalten. Und ich glaube, da gibt es insbesondere, also sind auch starke regionale Unterschiede, aber es gibt Regionen in Deutschland, die davon sehr stark betroffen sein werden und es gibt noch keine Lösungen dafür. Aber gleichzeitig, finde ich, muss man auch also es bringt ja jetzt, wir können die Digitalisierung nicht abschalten und wir werden auch nicht übermorgen allen wieder die Handys wegnehmen. Und deshalb muss man, glaube ich, eher so einen positiv umarmenden Umgang damit finden und überlegen, ja, was bedeutet das für mich persönlich, dass ich zum Beispiel tatsächlich mich nicht so gut orientieren kann, weil ich immer ein Navi im Auto habe und immer mein GPS in der Hosentasche. Das heißt, ich musste Karten lesen lernen, das habe ich tatsächlich erst in meinem Stadtstudium gelernt und gebraucht. Aber braucht es wirklich jeder junge Mensch heute noch? Oder ist das eine Fähigkeit, auf die wir verzichten können, zugunsten von neuen Fähigkeiten?
Ja, und wer räumlich nicht so doll orientiert ist wie ich zum Beispiel und sich ständig verirrt, für den ist dann so ein Navi natürlich wunderbar.
Ja, genau, ein großes Geschenk. Und gleichzeitig beschäftigt mich zum Beispiel auch wieder, also so kleine Beobachtungen, die aber, glaube ich, ganz viel ausmachen. Wenn ich jetzt mit meinem Handy mich zum Beispiel eben hier in dieses Studio navigiere, dann bin ich ja der Mittelpunkt der Welt auf diesem Bildschirm. Ne? Also wir gucken nicht mehr von oben drauf auf eine Karte und sehen das große Ganze und wie die Welt zusammenhängt, jetzt so ganz zugespitzt, sondern wir sehen immer uns als den Punkt in der Mitte und dann noch so einen gewissen Radius. Und was macht das eigentlich? Und das ist auch eine Auswirkung von Digitalisierung, wie wir also anders die Welt wahrnehmen. Und das finde ich eigentlich viel spannender und auch viel wichtiger, so auf etwas abstrakteren Levels darüber nachzudenken und dann gleichzeitig natürlich solche Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, wie regulieren wir denn jetzt diese verdammten Plattformen, auf denen wir alle kommunizieren und die auf ganz viele Arten unsere Wahrnehmung auch wieder prägen und durch Algorithmen steuern und so weiter.
Trotzdem gibt es immer noch, ich glaube, 30%, die gar nicht ins Internet wollen, die auch offline sein wollen, also vor allem ältere Menschen auch, die ganze Gruppe der über 70-Jährigen. Was würden Sie denn jemandem sagen, der sagt, nee, also das ist mir als viel zu gefährlich, das bringt mir gar nichts da im Internet?
Ich glaube, also meine Oma ist auch weit über 70, mit der habe ich neulich mal mit Snapchat rumgespielt, weil das ist so eine App für unter 20-Jährige, wo man so herrlich witzige Fotos machen kann mit Filtern und so. Und da war sie sehr verunsichert, aber hatte auch Spaß dran. Und ich glaube, so würde ich immer auf Leute zugehen und sagen, oder auch ihnen einfach zeigen, schau mal, hier kriege ich gerade Informationen aus aller Welt oder das hier macht mir Spaß. Aber ich muss jetzt niemanden missionieren, insbesondere jemand, der über 70 ist und in einer ganz anderen Lebenswelt unterwegs ist, da gehe ich nicht hin und sage, hier ist dein iPhone, dein iPad und dein WLAN-Passwort.
Also. Wenn wir jetzt mal weitergucken in 15 Jahren, wo sehen Sie die Chancen der Digitalisierung? Also es wird ja jetzt viel auch über künstliche Intelligenz geredet, über digitale Medizin, auch in den Schulen. Also was meinen Sie, wo wir sozusagen die besten ja, Vorteile da auch noch.
Oh Gott, ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht, dass ich jetzt schon so eine Top-Liste hätte, wo Digitalisierung am stärksten einschlagen wird. Ich hoffe, dass sie ganz viel ausmacht in politischen Sphären und dass da vielleicht auch eine stärkere Gleichberechtigung gelebt werden kann, dadurch, dass wir einen anderen Diskurs leben können und auch wieder eine andere Art von Information und anderer politische Teilhabe, die dadurch möglich wird. Ich glaube, dass Bildung ganz stark davon beeinflusst wird. Ich finde, also einerseits die reine pädagogische Maßnahmen. Also so an meiner alten Schule gibt es jetzt Whiteboards, wo man das Internet drauf projizieren kann statt Tafeln. Und Schulbücher müssen nicht mehr im Rucksack mitgeschleppt werden, sondern es geht alles über Tablets. Gleichzeitig bin ich manchmal sehr froh, dass es WhatsApp und Instagram noch nicht gab und auch keine Smartphones, als ich zur Schule gegangen bin, weil, glaube ich, dadurch auch ein anderer sozialer Druck in Schulklassen entsteht und in diesen Schulgemeinschaften, weil soziale Netzwerke da natürlich Gefahren bieten, insbesondere für junge Menschen, die eben auch medial noch gar nicht so gebildet sind oder noch nicht unbedingt damit umgehen können, was dann passiert, wenn hinter meinem Rücken in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen blöd über mich geschrieben wird oder irgendwelche Fotos nicht mehr löschbar sind oder immer wieder auftauchen. Das sind so Sachen, die mich beschäftigen. Ich habe keine Top-Liste. Ich glaube, die wird uns überall beeinflussen, die Digitalisierung.
Und in den Medien, ne?
Ja.
Ich meine, kommen wir da nochmal hin. Sie haben Ihre Abschlussarbeit über das öffentlich-rechtliche Fernsehen geschrieben, wenn ich das verstanden habe, war das eher, also der Titel ist It's a Mess.
Der Titel ist Innovation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und wie sie verhindert wird. Und It's a Mess ist eher die Zusammenfassung.
Okay, also ja. Hat das Fernsehen sich überlebt?
Nö, noch nicht, glaube ich. Also ich bin auch niemand, der sagt, oh ja, und in 10 Jahren ist das Fernsehen tot. Wir sehen, das ist ja generell auch so ein Phänomen, dass eher neue Medien daneben entstehen. So Fernsehen ist entstanden, das Radio gibt es immer noch. Und jetzt gerade gibt es Portale, Streaming-Portale und es gibt Funk, wo Fernsehsender und Anstalten sagen, so, wir machen jetzt auch mal was im Internet. Und ich glaube, darauf läuft es hinaus. Und ich kenne auch genug Leute, die diese neuen digitalen Angebote dann wieder auf dem Fernseher schauen. Und deswegen, glaube ich, ist es eher an der Zeit, dass sich gewisse Mediensysteme und Fernsehsysteme so mal Gedanken drüber machen, wie sie sich revolutionieren und besser mit dem Digitalen verknüpfen. Und da ist Funk, für das ich arbeite, glaube ich, ein gutes Beispiel davon, wie wir jetzt gerade versuchen, das in den öffentlich-rechtlichen Anstalten mal anzugehen und voranzutreiben.
Ist Ihnen das einfach zu bräsig, zu bürokratisch, zu, ja, werden der Ideen zu wenig schnell umgesetzt, zu groß, oder was war der
Also das, was ich damals in der Forschung mitgenommen habe und was mich da frustriert hat, war genau das, was Sie gerade beschreiben, dass es da sehr viele gute und innovative Ideen gibt, die dann aber von zum Beispiel auch zu vielen hierarchischen Ebenen so glatt geschliffen werden. Da gibt es dann immer viele Bedenkenträger oder auch zu viele Entscheider oder zu enge Möglichkeiten, sei es ressourcenmäßig oder dass irgendwas schon so eingestielt ist und man dann leider irgendwie nicht den Anknüpfungspunkt dafür findet und das ist eine tolle Idee, aber wir wissen jetzt gar nicht, wo wir die unterbringen sollen und huch, dann ist sie gestorben. Und dann dadurch entstehen dann auch Geschwindigkeiten oder eben keine Geschwindigkeiten mehr, wo Macher ein, zwei Jahre hinter einer Idee herrennen müssen, wo ich jetzt erlebe, wow, habe letztes Jahr angefangen, über Deutschland 3000 nachzudenken und wir sind wenige Monate später damit einfach gestartet, weil es eben auch den Willen gibt, sowas jetzt quasi live auszuprobieren und zu sagen, so, wir haben hier ein Konzept und wir haben eine grobe Idee und Strategie, aber wir müssen das auch machen, um dann rauszufinden, was funktioniert und was nicht von dem, was wir uns gedacht haben. Und ich darf quasi live on air in diesem Internet experimentieren und jede Woche neu rausfinden, was geht und was geht nicht.
Wenn wir jetzt mal 5 Jahre weiter gucken, das ist ja in digitalen Zeiten schon eine ganze Menge.
Ja.
Wie sieht Medienkonsum dann aus? Gibt es dann Facebook noch?
Ja, ich glaube, Facebook werden wir so schnell nicht mehr los. Ich glaube, dass sich die Nutzungsweisen und Strukturen verändern werden. Also ich glaube zum Beispiel, dass meine Cousine, die ist 19, ich glaube nicht, dass die noch eine Facebook-Power-Userin wird. Also bei dieser Generation, wo ich mich auch schon wieder als entfernter wahrnehme, sind schon wieder ganz andere Apps in der Top-Liste sozusagen. Und
Instagram
werden benutzt.
Zum Beispiel.
Genau, Instagram. Mhm. Spielt da eine ganz andere Rolle, was aber ja auch wieder zu Facebook gehört. Also diesem Konzern, wie gesagt, den werden wir so schnell nicht los. Und es wird in 5 Jahren wird es bestimmt schon wieder die nächsten 2, 3 Applikationen und Plattformen geben, auf denen wir uns alle rumtreiben und vielleicht auch mit ganz neuen Funktionen, die uns auf einmal wichtig werden.
Und glauben Sie, das Ganze wird visueller? Das ist ja auch so eine Prognose, dass man sagt, wird weniger geschrieben, viel mehr Videos.
Mhm. Das merken wir ja jetzt schon. Das ist ja eigentlich nicht mehr nur eine Prognose. Alles ist viel, viel bildstärker geworden, viel mehr Video. Ich weiß gar nicht, wo das noch hingehen soll. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass alles sehr visuell ist. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann dann gar keine Tastaturen mehr haben und alles per Sprachsteuerung machen. Ich bin vor allem gespannt darauf, das ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk, aber wenn Videos durchsuchbar werden und wenn also die Suchmaschinen und die Algorithmen es schaffen, diese Videos zum Beispiel auf ihren Sound hin oder auf den Bildgehalt so zu analysieren, dass ich auch ein Video einfach in den Google-Ergebnissen bekomme, weil ein gewisses Bild drin ist oder ein gewisser Mensch oder irgendein Satz gesagt wird. Und ich freue mich eigentlich noch mehr drauf, weil das hat auch was Gruseliges, aber worauf ich mich freue, ist, wenn Übersetzung immer besser wird. Wenn ich also zum Beispiel auch, keine Ahnung, polnische und norwegische Videos und Medieninhalte konsumieren kann, weil sie mir von meinem Computer automatisch übersetzt werden. Das ist so ein Ding an Digitalisierung, auf das ich mich sehr freue.
In Barcelona wurde ja neulich eine App vorgestellt, wo man dann in Barcelona sozusagen, auch wenn man kein Spanisch kann, jemanden auf Spanisch nach dem Weg fragen kann.
Ja, ne? Sowas.
Und das funktioniert dann auch,
ja.
Und
ja.
Ist auch verständlich.
Ja.
Ja. Und wo sind Sie dann in 5 Jahren?
Immer noch im Internet. Aber sonst weiß ich es nicht. Ich habe keinen 5-Jahres-Plan. Ich habe auch, wenn ich auf die letzten Jahre zurückgucke, wäre das immer alles Schmuh gewesen, weil ich immer schon 2 Jahre später ganz woanders war, als ich gedacht hätte. Deswegen maße ich mir das nicht an.
Sind Sie so ein bisschen auf die kurzen Formate abonniert oder könnten Sie sich auch mal was Längeres vorstellen?
Ich kann mir total gut auch längere Sachen vorstellen. Ich finde immer spannend, ich mache Facebook jetzt eigentlich zum ersten Mal ein spezifisches Format für Facebook. Ich habe früher schon Formate gemacht für Snapchat oder eben auch schon dieses vermeintlich klassische Fernsehen. Und ich finde immer spannend zu gucken, wen erreiche ich wo und wie muss ich das dann machen. Und deswegen sind es gerade Videos, die oft nur zwischen 2 und 3 Minuten lang sind. Aber wenn ich irgendwann auf einer anderen Plattform oder in einem anderen Medium lande, dann, wer weiß, vielleicht mache ich dann auf einmal auch eine 1-stündige Radio-Talkshow. Das, mal schauen.
Haben Sie denn journalistische Vorbilder? Gibt es sowas?
Jetzt nicht die eine Person, die ich unbedingt nennen müsste oder das eine Medium. Ich schaue und höre gerne hin, wenn irgendwo richtig gute Interviews geführt werden. Ich habe junge Kollegen, die ich bewundere für die neue Art, Reportage zu machen und Geschichten zu erzählen. Und ich gucke auch sehr gern hin bei Reportern, die irgendwie schlau im Internet Menschen live mitnehmen. All das, da gucke ich überall hin und lasse mich sehr gern inspirieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, dieser eine Mensch, dem eifere ich nach oder diese Kollegin, so will ich auch werden. Das habe ich nicht.
Und wenn in 5 Jahren jemand sozusagen auf Sie angesprochen wird und sagt, ja, die Eva Schulz, die finde ich cool, weil, was müsste da kommen? Was würde Sie sozusagen...
Was mich froh machen würde?
Ja, was würde Sie froh machen?
Mich würde froh machen, also was jetzt gerade zum Beispiel manchmal, oder was so mein Lieblingskommentar ist bei Deutschland 3000, ist, wenn jemand sagt, ich stimme dir jetzt nicht in allem zu, was du gerade in diesem Video von dir gegeben hast, aber du hast mich zumindest auf neue Gedanken gebracht. Und das wäre schon was, was mich froh machen würde und was auch wirklich so eine journalistische Motivation von mir ist, zu sagen, okay, ich lese und informiere mich für dich und reise durch die Welt und fasse dir das dann zusammen, was ich erkannt und gelernt habe. Und hoffentlich ist dabei irgendwas Neues für dich und irgendwas, wo du sagst, wow, so habe ich das noch nie gesehen oder das ist jetzt eine Frage, mit der habe ich mich vorher noch nie beschäftigt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.